Legacy, dein Vermächtnis. Weiß nicht, vielleicht ist euch dieses Wort, dieses englische Wort, dieses neumodische Wort schon mal irgendwo begegnet. Mir begegnet es immer mal wieder, wenn ich so gucke, was es so für neue Filme gibt. Und ganz oft steht da irgendwas mit Legacy dabei. Und dann habe ich gedacht, was ist denn hier Legacy? Was steckt denn da dahinter? Vielleicht erinnert ihr euch an die Helden der 80er. Ja? Rocky Balboa zum Beispiel, der große Boxer. Und dann irgendwann gab es Creed, Rockys Legacy. Das Vermächtnis, das Erbe dieses großen Boxers. Und dann war das der Sohn seines Kontrahenten und besten Freundes damals, der dann selber Boxer wird. Und Rocky, der nicht mehr selber in den Ring steigt, der nicht mehr die anderen K.O. schlägt, sondern der jetzt zum Trainer wird. Und auf einmal diesen jungen Boxer, diesen Sohn seines Freundes, der leider verstorben ist, jetzt unter seine Fittiche nimmt und ihn ausbildet, dass der wieder ein großer Boxer wird. Was ist dein Vermächtnis? Es geht ums Vermächtnis. Und da gibt es noch ganz andere. Nehmen wir so diese Fortsetzungen. Ja, die Helden der 80er, die kommen alle wieder auf die Leinwand irgendwie. Aber so in einer anderen Rolle. Weil man merkt, das, was sie geleistet haben damals, das ist irgendwie rum. Das interessiert keinen mehr. Ja, wenn ich hier die jungen Leute vom biblischen Unterricht frage, wer ist Rocky Balboa, wisst ihr es? Ja, siehst du? Da fängt es schon an. Das kann doch gar nicht sein, denke ich mir. Das ist doch gut. Das muss man doch wissen, wer das ist. Aber genau so ist es. Und so ist es nicht nur bei diesen Filmhelden, so ist es nicht nur in Hollywood, so ist es auch in unserem Leben. Die Errungenschaften, die Erfolge unserer Vergangenheit, die für uns irgendwie vielleicht noch wichtig sind, so diese Highlights, damit können die jungen Leute, damit kann die zukünftige Generation vielleicht gar nichts mehr anfangen. Und dann weiß keiner mehr. Ich war auch mal Jugendpastor, ihr Lieben. Ich habe auch mal Camps gemacht und solche Sachen und stand da auf der Bühne und war richtig, war irgendwie cool. Heutzutage, was ist das für ein alter Kerl, der da vorne auf der Bühne steht? Kann das nicht mal ein bisschen jugendgerechter hier ablaufen, sonntagsmorgens in diesem Gottesdienst? Es verändert sich und das ist in unserem Leben so. Und wir wollen ein bisschen über unser Legacy nachdenken, über unser Vermächtnis. Dein ganz persönliches, aber vielleicht auch das Vermächtnis von uns als Gemeinschaft, in dem wir unterwegs sind. Warum? Was bleibt? Das ist die große Frage. Was bleibt eigentlich von dem, was wir tun? Was bleibt von dem, wo wir uns investieren? Was bleibt von dem, was wir uns als Ziele irgendwie rausschreiben? Es gibt ja diesen schönen Spruch, das sind Samenkörner da vorne. Ja? Also welcher Same wird gepflanzt? Verschiedene Samenkörner, und es ist gut, es muss auch nicht alles der gleiche Same sein, aber was ist denn der Same, den du säst? Was ist der Same, den du in dieser Welt hinterlässt, der irgendwann aufgeht, wo eine Pflanze daraus wird und wo vielleicht die zukünftigen Generationen, es müssen auch nicht immer Generationen sein, kann auch einfach dein Nachbar sein, irgendwann was davon ernten kann. Wo was bleibt von dir, was anderen gut tut, was Segensspuren hinterlässt. Wir können nichts mitnehmen. Das ist ein Satz, den kennen wir, ne? Den haben wir schon gehört. Wenn es so um das Ende unseres Lebens geht und wir merken, welche Schätze sammeln wir denn eigentlich? Die ganz Frommen unter uns würden sagen, wir müssen Schätze im Himmel sammeln, nicht auf dieser Erde. Ist absolut richtig, ja, würde ich jetzt sagen. Aber ja, und trotzdem müssen wir gucken, dass wir mit dem Leben irgendwie klarkommen und müssen überlegen, wofür geben wir unser Geld aus? Wofür investieren wir unsere Zeit? Wir können nichts mitnehmen. Am Ende unseres Lebens wird unser Bankkonto vererbt. Wenn es gut läuft. Das ist auch gut, das ist auch eine Art von Erbe. Aber wir merken bei diesem Thema, es geht eben nicht nur um das materielle Erbe. Es geht nicht nur darum, irgendwelche Gegenstände, irgendwelche Wertsachen zu hinterlassen, sondern es geht auch um das Inhaltliche. Was bleibt von mir? Was macht mich aus? Und was hinterlasse ich denn eigentlich? Fotos auf Social Media? Also auch das ist ja spannend, ne? Wie das boomt. Wie viele Menschen anfangen, ihr Leben auf Social Media zu stellen, einfach auch zu zeigen, hey, das erlebe ich, das habe ich erlebt. Und wir brauchen jetzt gar nicht drüber reden, was davon alles fake und nur die schönen Seiten und warum nicht auch die nicht so schönen Seiten, da wird viel drüber diskutiert, das müssen wir hier nicht machen. Aber es gibt ein Bedürfnis, von seinem Leben was zu hinterlassen, was andere wahrnehmen, was andere sehen können, wo andere vielleicht auch Anteil haben können. Und ich glaube, wir sind so aufgestellt, wenn wir wünschen uns Sinn in unserem Leben. Wir wünschen uns, dass unser Leben nicht einfach nur vor sich hin plätschert und keine Wirkung hat, sondern in einer gewissen Weise etwas bewirkt. Nachhaltigkeit ist ein großes Wort. Ja, vor allen Dingen, wenn wir auf die Ökologie gucken, da wollen wir irgendwie nachhaltig sein. Aber was ist denn in deinem Leben nachhaltig? Wie sieht dein nachhaltiges Leben aus? Ein Leben, das nachhalt. Ein Leben, das irgendwie eine Wirkung hinterlässt. Ist gut, damit sich zu befassen, glaube ich. Ich glaube, es ist hilfreich, wenn wir uns mit dieser Frage befassen, weil es schafft ein bisschen Ordnung in unseren Prioritäten. Was zählt? Es schafft Klarheit darüber, was wirklich wichtig ist. Und ich glaube, wenn wir uns damit gedanklich auseinandersetzen, dann führt es auch dazu, dass wir bewusster und vielleicht auch tiefer leben. Ja, im Zeitalter der Informationsgesellschaft ist alles sehr schnell und sehr oberflächlich. Und wir rasen durch den Alltag, wir rasen durch unser Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal sitze ich am Ende des Tages da und denke, was war denn heute eigentlich? Was, wenn ich jetzt eine Überschrift oder ein Schlagwort über diesen Tag setzen müsste, was wäre es denn? Über das Vermächtnis nachzudenken bedeutet, das Leben vom Ende her zu gestalten. Und ich glaube, es ist auch gut und es ist hilfreich, wenn wir uns mit unserer Endlichkeit auseinandersetzen. Es wird nicht immer so weitergehen. Ich will euch keine Angst machen. Ich glaube, das ist was Gutes. Ich glaube, es ist sogar gut, dass es nicht immer einfach so weitergeht. Aber diese Zeit, die wir hier haben, die dürfen wir bewusst leben und wir dürfen sie auch bewusst nutzen. Bewusst, verantwortlich und hoffnungsvoll. Also könnte man die erste Frage jetzt heute stellen, was soll auf deinem Grabstein stehen? Das ist eine sehr spannende Frage. Ne? Das ist immer so ein bisschen, ist jetzt auch nicht so, als wenn man über den Friedhof laufen würde, als würde man auf jedem Grabstein irgendwie so eine Biografie lesen. Ja, meistens steht das Geburtsdatum und das Sterbedatum da und vielleicht noch irgend so ein Vers von jemand, der hat was ausgemacht. Ja? Bei den Christen steht manchmal ein Bibelvers dabei, der auf das Leben in Ewigkeit hinweist. Bei anderen, die irgendwie was anderes wichtig fanden, da steht dann irgendwie was von der Natur vielleicht mit auf dem Grabstein, so ein kleiner Hinweis, was im Leben wichtig war. Hast du ein Schlagwort, was du dir wünschst, was auf deinem Grabstein stehen soll? Ich musste dabei an David denken, ne, der große König, wo Gott dann gesagt hat, was auf seinem Grabstein stehen soll. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich weiß nicht, ob dieser Gedanke daherkommt aus dieser Geschichte, dass wir uns das manchmal fragen, was auf unserem Grabstein stehen soll, aber ich finde es was Schönes. Nicht, weil das dann drauf sein muss. Nicht, weil ihr jetzt ein Testament machen sollt, wo ihr veranlasst, dass eure Nachkommen auf euer Grabstein dieses Schlagwort draufsetzen. Das ist dann wie Social Media. Das sind dann die Bilder, die da stehen und das gerät vielleicht auch in Vergessenheit. Nur weil da was steht, war es nicht so. Sondern eher für uns, um mich zu fragen, wie möchte ich leben? Wie müsste ich vielleicht leben, damit das bleibt? Damit das auf meinem Grabstein steht und ich es nicht draufschreiben muss, weil ich es gerne hätte, sondern weil die anderen mich so gesehen haben, weil die anderen mich so wahrgenommen haben. Legacy, wir werden uns heute und nächste Woche mit diesem Thema des Vermächtnisses mal ein bisschen auseinandersetzen, in unterschiedlichen Aspekten und natürlich auch mit Bibelversen, die stehen im Zentrum von dem, wenn wir hier uns unterhalten oder von dem, was wir auch weitergeben. Und deswegen habe ich uns heute einen Abschnitt mitgebracht aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jeremia, Jeremia 29, die Verse 4 bis 14. Und ich lese die uns einfach mal vor. Der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels, schickt alle Verbannten, die er von Jerusalem weg nach Babel in die Gefangenschaft hat führen lassen, folgende Botschaft. Kurzer Einschub an dieser Stelle. Was war passiert? Gott hatte angedroht, schon vor langer Zeit durch die Propheten, dass das Südreich Juda in diesem Fall, das Nordreich gab es schon gar nicht mehr, bestraft werden würde, wenn die Juden nicht so leben, wie Gott es ihnen eigentlich vorgegeben hat. Wenn sie sich nicht umeinander kümmern, wenn sie nicht Liebe üben, wenn sie nicht Gott anbeten und so weiter. Und letztendlich lässt Gott zu, dass die Babylonier, das große, mächtige Weltreich der damaligen Zeit, kommt und Judäa und die Hauptstadt Jerusalem einnimmt und auch ziemlich kaputt machen an vielen Stellen. Und weil die sich denken, damit diese Juden nicht wieder irgendwie stark werden, sondern wir unser Reich sichern, nehmen sie die Oberschicht dieser jüdischen Bevölkerung und deportieren sie nach Babel, ins Großreich Babylon. Und die sind dann da und werden da angesiedelt. Und die bekommen jetzt folgende Botschaft von Gott. Die Botschaft lautet: Baut Häuser und richtet euch dort zum Wohnen ein. Legt Äcker und Gärten an und freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Sucht für eure Söhne Frauen und verheiratet eure Töchter, damit sie Söhne und Töchter zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Setzt euch für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Habe ich einen vergessen? Ja, setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt. Denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt ihr auch Frieden. Es geht noch ein bisschen weiter. Da. Der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels spricht, lasst euch von den Propheten, die mit euch nach Babel geführt worden sind, und von den Wahrsagern nicht täuschen. Schenkt auch euren Träumen, die ihr euch erträumt, keinen Glauben. Sie geben vor, in meinem Auftrag zu sprechen, aber ihre Weisungen sind nur Lügen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre vergangen sind, werde ich mich wieder liebevoll um euch bemühen. Dann will ich das Gute, das ich euch versprochen habe, in Erfüllung gehen lassen und werde euch wieder in euer Land zurückbringen. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich will euer Geschick wenden und euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, zusammenbringen, spricht der Herr. Ich will euch wieder dorthin zurückbringen, von wo ich euch fortgejagt habe. Ein sehr spannender Text in eine sehr spannende Situation hinein. Aber wo es auch so ein bisschen um die Frage geht, was ist das Vermächtnis? Also 70 Jahre, stellt euch das mal vor. Da kriegen Leute die Botschaft, die nächsten 70 Jahre wirst du hier leben. Und ich werde nicht das Blatt wenden. Und du wirst nicht zurückkommen dahin, wo du bist. Du bist jetzt hier an diesem Ort und du wirst die nächsten 70 Jahre hier sein. Für viele war klar, ich werde meine alte Heimat nicht wiedersehen. Ich werde nicht mit zurückkommen, weil bis dahin werde ich gestorben sein. Andere werden es vielleicht schaffen. Unsere Kinder werden vielleicht zurückkommen. Und deren Kinder, die hier geboren sind. Und deren Kinder vielleicht. Ich habe uns mal 4 Punkte mitgebracht, wo es um das Vermächtnis geht, wo wir vielleicht was ein bisschen aus diesem Vermächtnis lernen können. Und der erste Punkt, den habe ich überschrieben mit das Vermächtnis des Alltags. Das Vermächtnis des Alltags. Gott sagt zu diesen Leuten, baut Häuser und wohnt darin. Legt Gärten und Äcker an. Zeugt Söhne und Töchter und so weiter und so fort. Das Vermächtnis beginnt nicht mit der Zukunft. Vielleicht unser Denkansatz so ein bisschen schwierig, dass wir immer meinen, ja, mein Vermächtnis, das ist das, was ich jetzt erarbeiten muss, damit es in Zukunft da ist und irgendjemand was davon hat oder irgendwas bleibt. Das Vermächtnis beginnt auch nicht in den großen Projekten, in den Erfolgen, die ich mir irgendwie erträume oder die ich erreichen möchte in meinem Leben. Ich glaube, das Vermächtnis beginnt mit deiner Haltung im Alltag. Dein Vermächtnis beginnt mit den ganz alltäglichen Dingen deines Lebens. Babel, was war das für eine Stadt, wo die jetzt Häuser bauen sollen? Wo die jetzt Wohnung nehmen sollen? Wo sie sich einrichten sollen, könnte man eigentlich sagen. Babel war so ziemlich das komplette Gegenteil von dem, was die jüdische Kultur, die jüdischen Werte damals ausmachten. Und wahrscheinlich auch unsere christlichen heute. Ja, man sagte Babel, Babylon. Das ist immer noch ein Synonym, ein Wort für Gottlosigkeit. Ja, Babylon Berlin, habt ihr vielleicht gesehen, diese Serie im Fernsehen. Da geht es ja einfach darum, was da so für im Untergrund alles für kriminelle Machenschaften sind und solche Dinge. Also genau, gottlos, verrucht, böse. Sündig, würde man im christlichen Bereich wahrscheinlich sagen. Dafür steht Babel. Und das ist das komplette Gegenteil. Und da sind jetzt diese Menschen, die vielleicht jetzt nach Gott fragen, weil sie merken, Mensch, das war jetzt irgendwie blöd. Wir würden jetzt gerne umkehren. Wir wollen wieder nach Hause zu unserem Tempel. Wir würden gerne wieder Gott anbeten. Und Gott sagt, nee, genau hier an diesem Ort richtet ihr euch jetzt mal schön ein. Legt euch Gärten an. Pflanzt was. Das ist der Auftrag. Der Auftrag ist nicht, flieht. Seht zu, dass er da irgendwie wegkommt aus diesem Sündenpfuhl. Verflucht in meinem Namen, predigt, treibt böse Geister aus, richtet die Menschen dort, weil sie Böses tun. Was steht da? Das ist nicht da.
sondern es steht da, baut Häuser und wohnt darin, legt Gärten an, pflanzt Samen in die Erde und lasst ihn aufgehen. Wie wir unseren Alltag leben, das ist unser Vermächtnis. Das spricht mehr als die großen Errungenschaften, die wir mal irgendwo hatten, die Projekte, die wir gemacht haben, der Betrag auf dem Bankkonto, das Auto, was wir gefahren haben oder was auch immer. Das wird nicht bleiben, sondern wie wir unseren Alltag gelegt haben, wie wir mit Herausforderungen umgegangen sind, wie wir mit Krisen umgegangen sind, wie wir mit Neuanfängen umgegangen sind. Das ist das Vermächtnis, was bleiben wird. Das ist das, was die Leute sehen werden. Und das ist das, was irgendwie auch hängen bleiben wird. Unser Alltag. Wer Häuser baut, der vermittelt, das Leben hat Sinn. Wer Häuser baut und sich einrichtet, der vermittelt, das Leben hat Sinn. Und zwar im Hier und Jetzt. Und ich glaube, das Vermächtnis lädt uns ein, im Hier und Jetzt zu leben. Nicht in der Vergangenheit, in den Erfolgen von damals. Ja, wenn wir Rocky angucken, das hat ihn nicht glücklich gemacht. Der saß alleine in seiner Bude und wusste nicht so wirklich viel mit seinem Leben anzufangen, hatte ein bisschen Sinn verloren. Und dann, als er seinen jungen Schützling hatte, den er dann trainieren konnte, dann hat sein Leben wieder Sinn bekommen. Ja, ist eine ausgedachte Geschichte, klar. Aber es spiegelt unser Leben doch so wider. Wir sehnen uns nach Sinn. Und wir merken, die Errungenschaften der Vergangenheit, die sind nett. Da dürfen wir stolz drauf sein, da dürfen wir uns daran erinnern, mit unseren Leuten, mit denen wir da unterwegs waren. Das ist auch schön, da mal auch dran zu denken und das zu feiern. Aber die werden uns nicht den Sinn für das Hier und Jetzt geben. Die werden uns nicht in die Zukunft führen. Und genauso wenig ist es aber auch nur, in der großen Zukunft zu leben. Also in dem, was ich noch erreichen möchte, in dem, was irgendwann sein würde. Auch das ist nicht das Vermächtnis. Auch das ist nicht, was hängen bleiben wird. Sondern ganz im Hier und Jetzt zu sein. Und vielleicht ist das die größte Herausforderung unserer Zeit, in der wir gerade leben. Ganz da zu sein. Nicht mit all den Informationen, die so durch unser Hirn schießen, die wir überall wahrnehmen, uns eigentlich wegzubieben an irgendeine andere Stelle und in Fiktion oder in Wünsche, in Träume oder die Vergangenheit, sondern ganz da zu sein und den Moment wahrzunehmen, in dem wir jetzt leben. Ich finde das auch herausfordernd. Ja, also ist ja auch manchmal unangenehm, weil man sich dann auch den Dingen, die gerade so sind, den Krisen, in denen wir drinstecken, auch irgendwie stellen muss. Ich habe mich vor heute Morgen in der Dusche, fiel mir das ein, ich nehme das noch mit, den Gedanken, gefragt, was könnte uns helfen, im Hier und Jetzt zu sein, im Hier und Jetzt zu leben. Und da ist mir die Frage gekommen, gibt es etwas, was du tust manchmal? Gibt es etwas, wofür du eine Leidenschaft hast, wo du merkst, wenn ich das mache, dann bin ich ganz da. Dann bin ich im Hier und Jetzt. Ja, wir renovieren gerade so ein neues Haus, da begegne ich immer mal so ein paar Handwerkern und ich denke, oh, das ist aber so mühsam. Wenn ich das jetzt machen müsste, das würde mich ziemlich stressen. Und ich merke es aber, die sind so drin in dem, was sie da machen. Die sind so erfüllt von dem, was sie da gerade bauen, dass die ganz da sind. Und das stresst die keinen Meter. Und die haben nicht das Gefühl, ich verpasse jetzt irgendwas, wenn ich das gerade mache. Und ich dachte, ja, sowas wünsche ich mir auch. Und dann habe ich mich nämlich gefragt, weil ich gestern zu dem Freund, der noch Küche gebaut hat, gesagt hat, oh, ich bin so froh, dass ich morgen früh einfach mal wieder hier predigen darf. Es war überhaupt kein Stress, das vorzubereiten. Ich habe mich richtig darauf gefreut, mal wieder rauszukommen aus diesem Baukram und irgendwie einfach nur zu predigen. Weil ich merke, für mich gibt es keinen besseren Ort, als hier zu stehen vor euch, um im Hier und Jetzt zu sein. Ja, ist ein bisschen schade, dass ihr nicht die ganze Woche da seid, sonst könnte ich die ganze Zeit zu euch sprechen und wäre immer im Hier und Jetzt. Nein, aber vielleicht hast du sowas, vielleicht hast du auch so etwas, wo du merkst, da bin ich da, da bin ich ganz bei mir. Dann lade ich dich ein, mach's öfter und nimm Gott mit rein und sei ganz da, wo du bist. Okay, ein bisschen zu ausführlich, der erste Punkt, baut Häuser und wohnt darin, das Vermächtnis des Alltags. Der zweite Gedanke, das Vermächtnis der Verantwortung. Gott sagt, suche der Stadt Bestes. So übersetzt es Luther, so ist es in der Luther-Übersetzung. Kümmert euch um das Wohlergehen der Stadt, in der ihr lebt. Betet für sie, denn wenn es der Stadt gut ist, wenn es der Stadt gut geht, in der ihr lebt, dann wird es euch auch gut gehen. Wenn die Stadt Frieden hat, das steckt da drin, Shalom, wenn die Stadt Frieden hat, dann habt ihr auch diesen Frieden. Kümmert euch ganzheitlich um das Wohlergehen eurer Stadt. Es bedeutet vor allen Dingen erstmal eins, nicht abschotten. Wir sind nicht dazu berufen, uns abzuschotten. Manchmal habe ich so das Gefühl, wir wollen unser Erbe irgendwie sichern. Wir haben Angst davor, dass unser Erbe, unser Vermächtnis irgendwie Einflüssen unterlegen sein könnte, die das Ganze wertloser machen. Das betrifft die materiellen Werte, behalten wir schön alles für uns, damit wir es irgendwie weitergeben können. Auch das geht nach hinten los. Ne? Also wenn du mit Gott unterwegs bist, ich habe es gelernt, je mehr du bereit bist zu geben von deinem, desto mehr kriegst du zurück. Das ist echt krass. Das ist ein geistliches Prinzip, was da dahinter steckt. Und ich sage jetzt nicht, schmeißt alles raus, lebt völlig unverantwortlich, darum geht es nicht. Aber nehmt euer Geld und setzt es für was Gutes ein und Gott wird sich um euch kümmern. Davon bin ich überzeugt. Und genauso ist es aber auch bei den Dingen, die nicht materiell sind. Teilt es miteinander. Auch unseren christlichen Glauben. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben ein bisschen Angst, wenn wir Leute mit aufnehmen in unsere Gemeinschaft, die nicht unsere Prägung haben. Das könnte was mit unserem Glauben machen. Das könnte was mit unserer Lehre beeinflussen und im Zweifel könnte Gott sich von uns entfernen. Nein, ich bin davon überzeugt, das Gegenteil ist der Fall. Wenn du in der Nähe Gottes dich mit Menschen abgibst, die auf der Suche sind vielleicht, aber Gott noch nicht kennen, Jesus noch nicht kennen und mit denen ins Gespräch kommst, dann wirst du merken, wie wichtig es ist, aus der Gegenwart Gottes zu leben. Wie wichtig es ist, in jedem Augenblick an seiner Seite zu sein. Dann wird deine Gottesbeziehung wachsen. Davon bin ich überzeugt. Glaube und auch Leben ist nicht nur Privatsache. Das ist ein Geschenk Gottes. Und wir sind eingeladen, diesen Samen, den er uns gegeben hat, zu pflanzen und davon weiterzutragen. Ich habe wieder eine Frage für dich mitgebracht. Für wen trägst du Verantwortung? Für wen trägst du Verantwortung? Bei manchen ist es klar, ja, wenn du irgendwie verheiratet bist oder Kinder hast, dann ist klar, es sind vielleicht die Ersten, wo du sagst, hey, meine Familie, vielleicht hast du noch Eltern, um die du dich kümmerst, zu sagen, okay, ja, das sind die, für die trage ich Verantwortung, die kümmere ich mich. Was gibst du denen weiter? Aber vielleicht gibt es noch mehr. Wie ist es mit Arbeitskollegen? Wie ist es mit Freunden, mit Nachbarn? Und wenn ich Verantwortung meine, dann meine ich nicht direkt gleich Generalvollmachten, wie du irgendwie unterschreibst, wo du dich um alles kümmerst, was diese Person angeht, sondern vielleicht einfach nur auf der geistlichen Ebene. Trägst du Verantwortung für diese Menschen, weil du dich hinsetzt und einfach anfängst, regelmäßig für sie zu beten? Sie unter Gottes Segen zu stellen, sie unter seinen Schutz zu stellen, sie zu begleiten, weil du weißt, die haben gerade einen schwierigen Weg. Die brauchen gerade jemanden, der einfach eine Wegstrecke mitgeht. Sind gerade in der Situation, wo es gar nicht darum geht, dass ich die Situation löse, weil ich es nicht kann, sondern ich bin einfach nur da. Das bedeutet, geistliche Verantwortung für jemanden zu übernehmen. Ich finde es so großartig, wir haben hier dieses Team Beratung und Begleitung. Und ich weise gerne wieder darauf hin, weil wir brauchen immer wieder in unseren Wegstrecken Menschen, die uns einfach mal begleiten. Und es gibt über die Homepage, unten gibt es auch so Visitenkärtchen, da gibt es eine E-Mail-Adresse, da kann man sich einfach hinwenden und sagt, ich suche jemanden, der diese Wegstrecke mit mir geht. Und die Claudia, die koordiniert das ein bisschen, die wird die passende Person für dich finden, die zu dir passt, mit der du diese Wegstrecke gehen kannst. Wende dich da einfach hin, wenn du jemanden brauchst, der dich begleitet. Und das ist so wichtig. Aber du musst auch nicht Teil dieses Teams sein, um andere zu begleiten oder meine Wegstrecke mitzugehen. Für wen trägst du Verantwortung? Mein dritter Punkt aus diesem Text lautet: Ich weiß, welche Pläne ich für euch habe. Das ist jetzt die Zusage Gottes. Ich will euch Hoffnung und Zukunft geben. Das schließt sich an diesen Vers. Ich sorge mich darum, dass es weitergeht. Ihr müsst nicht immer nur in der Zukunft hängen bleiben und irgendwas planen und irgendwie gucken, sondern verlasst euch auf mich. Lebt jetzt hier im Alltag und ich sorge mich darum, weil ich habe einen Plan für euch. Wie gut, dass wir nicht nur unseres weitergeben. Also unsere Erfahrungen, unsere Werte, unsere, was auch immer, Güter, die wir angehäuft haben vielleicht, die wir an die nächste Generation weitergeben. Wie gut, dass wir die Fähigkeit haben, noch mehr weiterzugeben, weil wir mit Gott unterwegs sind. Wir treffen uns als Mitarbeitende vom Gottesdienst immer hier morgens um 8:30, sonntags morgens und starten gemeinsam. Und ich stelle immer die Frage, ob irgendjemand einen Impuls, einen Gedanken hatte, der irgendwie ihm kam für diesen Gottesdienst oder der interessant sein könnte. Und dann teilen wir das miteinander. Und die Elke, die so wunderbar singt, hat heute Morgen den Satz gesagt, der ihr irgendwie wichtig wurde in der Vergangenheit, der in meinen Worten grob wiedergegeben so lautete: Wir können es uns nicht leisten, ohne den Heiligen Geist unterwegs zu sein. Wir können es uns nicht leisten, ohne den Heiligen Geist zu leben. Und ich fand das total spannend. Und es ist so wahr. Und es ist gerade, wenn wir über unser Vermächtnis nachdenken, auch so wahr. Ihr lieben Leute, wir als Menschen, als Individuum, wir können ein paar Sachen machen, die in den Augen dieser Welt vielleicht auch gefallen und Erfolg finden. Aber wenn es um die Dinge geht, die Ewigkeitswert haben, da haben wir nicht wirklich viel zu bieten. Aber der sein Leben für uns gegeben hat, Jesus Christus, der gesagt hat, ihr habt Teil an diesem Erbe, ihr seid schon Teil dieses Erbes, der ist sich selbst in uns hineingegeben, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und da entsteht ein Potenzial, da ist ein Potenzial in uns, was Ewigkeitswert hat. Da ist ein Potenzial in uns, was Hoffnung in sich trägt, was über die Umstände, in denen wir leben, die Umstände dieser Welt, in der wir leben, hinausgeht. Wo unsere eigene Kraft zu Ende geht, da tritt Gott auf den Plan. Man hat manchmal das Gefühl, dass die wenig haben, in Anführungszeichen, sich immer mehr Sorgen um ihr Erbe machen. Oh, ich weiß nicht, ich habe nicht so viel, was wollte ich meinen Kindern weitergeben, was sind denn die Sachen? Manchmal denke ich, vielleicht ist genau das Gegenteil der Fall. Vielleicht gibst du mehr weiter, weil du auf den Knien bei Gott sitzt und merkst, ich bin auf etwas Größeres angewiesen. Ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Vielleicht ist das mehr, was du dadurch deinen Kindern weitergibst, als wenn du ihnen einfach alles kaufen und alles schenken kannst, was es so gibt. Hoffnung. Hoffnung ist ein Riesenvermächtnis. Ihr Lieben, und das war immer so und das ist vielleicht in der Zeit, in der wir gerade leben, umso mehr so. Gerade wenn ich mir die jungen Leute angucke, die jungen Generationen angucke, unsere Kinder angucke, die wären groß in einer Zeit, wo wir von einem Katastrophenszenario gefühlt ins andere schlittern. Wir waren letztes Jahr in Paris mit der Familie und ich habe mit meiner 11-jährigen Tochter dem letzten gesprochen und sie erzählte mir, es ging um das Thema Ängste, wovor man so Angst hat. Sie erzählte mir, dass es hier so viele Dinge, wo man so denkt, dass es Angst gar nicht so das Problem waren. Aber sie erzählte mir davon, wie wir aus dem Zug gestiegen sind in Paris und dann die Soldaten mit den Gewehren am Bahnsteig standen und einfach nur aufgepasst haben. Also da ist nichts passiert. Das ist einfach Standard in diesen Ländern und diesen Großstädten, ne? Dass da Bewaffnete stehen und für Sicherheit sorgen. Und sie sagte mir, das war die Angst. Das war vielleicht die größte Angst, die sie bisher hat. Das wahrzunehmen. Und das ist überall da. Das ist Realität in unserer Welt. Ja, jetzt gibt es irgendwelche Drohnenwelle, die wir aufbauen. Und die Nachrichten sind voll. Meine Tochter weiß das. Die guckt nicht bewusst Nachrichten. Aber die kriegt das mit. Unsere Kinder saugen das die ganze Zeit auf, was alles für Drohszenarien im Raum stehen und wo wir uns absichern müssen und was alles passieren könnte und so weiter. Und ich will diese Sachen auch kleinreden oder sagen, wir müssen da nichts machen. Aber wir brauchen einen Gegenpol. Wir müssen unseren Kindern was mitgeben, was einen Gegensatz zu diesen Nachrichten bringt. Und ich glaube, Hoffnung. Hoffnung ist die Antwort darauf. Und die Frage, die ich dir stelle, ist, hast du Hoffnung? Oder bist du selbst Opfer der Umstände geworden? Es ist so leicht manchmal auch, ne? Also wir fühlen uns so ohnmächtig. Wir können an manchen Dingen nichts machen. Und dann ist es so leicht, sich einfach fallen zu lassen und zu sagen, oh, ist alles so schlimm. Worüber reden wir, wenn wir uns mit unseren Freunden treffen? Was sind die Themen, die wir bewegen? Gott ruft das Volk auf. Denen ging es genauso damals übrigens, ne? die hatten genau das gleiche Thema. Die waren hoffnungslos, die waren da irgendwo hin verschleppt. Der Tempel, also da, wo Gott wohnte, der war ganz weit weg. Sie konnten nicht hingehen. Die saßen da allein in einem Land, in dem sie nicht sein wollten. Das von den Werten her ganz anders war. Und Gott ermuntert sie zu sagen, gestaltet. Gestaltet und bringt Hoffnung ein. Denn ich habe einen Plan und ich bin viel größer als diese Umstände, die um euch herum sind. Was gestaltest du? Was gestaltest du mit Gott? Worauf setzt du deine Hoffnung? Vierter Punkt. Ihr werdet mich suchen und finden. War es eine Zusage von Gott, oder? Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann will ich mich von euch finden lassen. Eine Verheißung Gottes, die hier drin steckt, die, glaube ich, bis heute gilt. Wer wirklich ehrlich auf der Suche nach Gott ist, der wird ihn finden. Auch wenn sie manchmal, weiß ich nicht warum, es manchmal lange dauert oder auch nicht. Ja, ich habe so viele unterschiedliche Geschichten erlebt. Menschen, die das ausgesprochen haben und am nächsten Tag ist irgendeine Situation passiert, die so unvorstellbar war, dass sie sofort sagten, ja, alles klar, ich glaub's. Und andere, die jahrelang darum bitten und beten, dass Gott sich ihnen irgendwie zeigt und dass sie es irgendwie glauben können, weil sie es wirklich wollen. Und es passiert nicht. Ich weiß es nicht, warum. Deswegen sagt Gott, ich habe einen Plan. Nicht du hast den Plan, ich habe den Plan. Aber auf diese Verheißung können wir uns stellen. Auf diese Verheißung können wir bauen. Dass wenn wir Gott mit ganzem Herzen suchen, dass er sich finden lassen wird. Das Vermächtnis des Glaubens. Vielleicht ist das das größte Vermächtnis. Die Weitergabe des Glaubens. Vielleicht hat das Ewigkeitswert. Wenn du Glauben gefunden hast, da darfst du davon was weitergeben, was Gott dir geschenkt hat. Die Frage ist wie, ne? Also so die Bekehrung, also Karl der Große hat das auch versucht. Ich weiß jetzt nicht, wie persönlich sein Glaube war damals vor vielen hundert Jahren. Fakt ist, er hat dann Ländereien eingenommen und dann wurden die alle zwangsbekehrt. Ja? Schwertmission nannte man das damals. Also entweder du wirst jetzt Christ und lässt dich taufen oder du bist tot. Nee. Also ich glaube nicht, dass das die Art von Vermächtnis ist, die Weitergabe des Glaubens, um die es geht. Aber manchmal sind wir Menschen ziemlich auf uns zurückgeworfen und wir meinen, wir müssen es mit unseren Mitteln irgendwie versuchen. Wir müssen jetzt den anderen bekehren. Der muss das jetzt glauben. Und der Schuss wird nach hinten losgehen. Es wird nicht funktionieren. Also es ist schön, wenn du treu für diese Person betest, wo du dir wünschst, dass sie zu glauben findet. Und dass du vielleicht stellvertretend für sie Gott bittest, dass er ihr begegnet. Und die Person so die eigene Gotteserfahrung haben darf. Aber ohne die wird es nicht gehen. Also nur mit Argumenten, nur mit Überzeugung wird es nicht funktionieren. Wie geben wir unseren Glauben weiter? Ich habe eben schon erwähnt, der Tempel war sehr weit weg für die Juden damals in Babel. Und trotzdem dürfen sie aufgrund der Verheißung Gottes eins mitnehmen, nämlich Gott ist verlässlich. Gott ist verlässlich. Wie betest du? Beispiel. Wie betest du? Hast du dich schon mal gefragt, wie du betest? Ich bin davon überzeugt, hier in unserer Mitte und außerhalb dieses Raumes noch viel mehr, gibt es sehr viele Menschen, die eigentlich sich wünschen, mit Gott in Kontakt zu treten, aber keine Ahnung haben, wie sie beten sollen. Für jemanden, der hier irgendwie groß geworden ist in der Gemeinde und das irgendwie von klein auf in Kinderstunde mitgenommen hat, für den ist das gar keine Frage, für den ist das wahrscheinlich selbstverständlich. Aber ich weiß, es gibt ganz viele Menschen, die vielleicht gerne mit Gott reden würden, aber nicht wissen wie. Hast du schon mal deinen Freundeskreis, deinen Leuten, mit denen du am Mittagessenstisch sitzt oder was auch immer, erzählt, wie du betest? Hast du sie mal dran teilhaben lassen? Und das ist manchmal ganz einfach. Ja, manchmal, es gibt immer wieder schwierige Situationen, auch bei diesen Menschen, einfach so sagen, darf ich für dich beten? Und oftmals denken die Leute dann, ja, du nimmst das Gebet mit nach Hause und gehst in dein stilles Kämmerlein und bringst es irgendwo hin und da betest du dafür. Und dann zu sagen, nee, ich meinte jetzt gleich, darf ich einfach für dich beten? Und dann redest du mit Gott, wie wenn du mit jemand anderem reden würdest. Du musst dann keine Formeln sagen, du musst keine hochtrabenden Worte finden, sondern du sagst einfach das, was du auf dem Herzen hast und sprichst es vor Gott aus. Das ist eine Art, Glaube weiterzugeben. Da musst du keine Lehre mit reinpacken. Da musst du nicht die Bibel zitieren. Da musst du nicht alles systematisch aufarbeiten, was da drin steht, und alles korrekt machen. Dann lass die Menschen an deinem Glaubensleben teilhaben. Gott bleibt erfahrbar. Das ist das, was er ihnen sagt. Wenn ihr mich sucht, dann will ich mich von euch finden lassen. Gott bleibt erfahrbar. Und das ist er auch in unserer Welt. Und Glaube weitergeben heißt, die Leute irgendwie in den Erfahrungsbereich Gottes mit hineinstellen. Es ist nicht die Theorie, die die Menschen zu Gott führt, sondern das ist das Erleben. Glaube weitergeben. Ich habe vorhin schon erzählt, ich habe früher Jugendarbeit gemacht, 20 Jahre lang. Davon 13 Jahre oder so auch hier in der Gemeinde, Jugendkreis gemacht. Und wenn ich gefragt werden würde, was war in meiner Zeit hier in der Gemeinde vielleicht die schönsten Erlebnisse? Ja, da gäbe es viele Events, die wir gemacht haben, die großartig waren. Und ich freue mich jetzt auch schon wieder auf Heiligabend im Bürgerhaus oder sowas. Ja, das sind Highlights, keine Frage. Aber wenn ich zurückgucke, was das Wertvollste war, dann sehe ich diese jungen Leute, die vor 20 Jahren teilweise noch auf dem Sommerlager vielleicht waren, also im Jungscha-Alter, wo ich als Mitarbeiter mit dabei war, oder gerade so im Teenager-Alter. Und wenn ich mir angucke, was aus denen geworden ist, und wenn ich da junge Menschen sehe, die auf einmal Verantwortung in Gesellschaft und auch in Gemeinde nehmen, die in Gemeindeleitung sitzen jetzt, die vielleicht sogar Pastoren geworden sind oder Missionare geworden sind, die unterwegs sind, um das Reich Gottes zu bauen, dann ist das die größte Freude und dann ist das Highlight. Ich kann es gar nicht an einem Tag festmachen, sondern einfach diese Menschen begleiten zu dürfen, ihnen einen Raum gestalten zu dürfen, wo sie sich entfalten können, wo sie Gott begegnen dürfen, wo Gott was in ihr Leben hineinsprechen kann. Und dann für sie zu beten und zu staunen, wie ihr Lebensweg weitergeht und wie Gott sie gebraucht. Das ist das Highlight. Und ich wünsche euch das so sehr. Und vielleicht denkst du jetzt, oh ja, ich bin schon ein bisschen alt dafür, um irgendwie noch zu investieren. Nein. Ich bin jetzt 45. Ich bin noch längst nicht fertig mit meinem Lebensweg. Ich weiß noch längst nicht alles und habe längst nicht das Gefühl, ich habe alles im Sack. Und ihr vielleicht auch nicht, auch wenn ihr noch älter seid. Wir suchen immer wieder Menschen, die uns Vorbilder sind. Wir suchen immer wieder Menschen, die uns inspirieren, die Wegstrecke mit uns gehen. Vielleicht sieht das anders aus, wenn du jetzt 75 bist, als damals, als du 25 warst. Das sieht bestimmt auch anders aus, wenn du mit einem 45-Jährigen begleitest oder die Zeit mit ihm nimmst, als wenn du es mit einem 15-Jährigen machst. Das mag sein. Aber der Grund ist immer noch der gleiche. Ihr Älteren, ihr Weisen aus dem Leben, ich brauche euch und ganz viele anderen auch. Und gerade die junge Generation, die braucht euch. Glaube weitergeben. Wie sieht das aus? Wir haben in der Gemeindeleitung über die Kinderkirche gesprochen. Ich habe es hier vor 2 Wochen, glaube ich, schon mal erwähnt, wie wichtig die Kinderkirche für unseren Gottesdienst ist. Aber es geht ja gar nicht nur darum, dass wir einen schönen Gottesdienst haben und wir deswegen eine Kinderkirche brauchen, damit alle hier sein können. Unsere Kinder sind die Ersten, an die wir was weitergeben dürfen. Eure eigenen Kinder, wenn ihr welche habt, na klar. Aber auch die Kinder, die uns als Gemeinschaft, als Gemeinde anvertraut sind. Und ich weiß, es sitzen ganz viele hier, die irgendwann in ihrem Leben Kinder- oder Jugendbereich investiert haben in andere. Das Problem ist, das hört nicht auf. Und wir sind total dankbar, dass wir viele Kinder haben. Und wir brauchen Menschen, die an diesem Vermächtnis arbeiten. Wir brauchen Menschen, die Glaube weitergeben. Und das heißt nicht, dass ich predigen muss von den Kindern, sondern dieses Alltägliche, dieses einfach nur Dasein ist vielleicht sogar das Wichtigere. Ich will euch nicht ins Gewissen reden an dieser Stelle. Ich will euch nur die Möglichkeiten aufzeigen, wo ihr was weitergeben könnt. Ja, wendet euch gerne an den Bene, wenn ihr sagt, Mensch, stimmt, eigentlich hat er recht gehabt. Ich wäre vielleicht für mich dran, an unsere Kinder zu investieren und einfach nur zu helfen bei der Kinderkirche, mit dabei zu sein oder bei den Pfadfindern oder bei den Bühnengeckos. Oder wo auch immer, im Teamkreis. Wir haben so viele Möglichkeiten hier, so viele junge Leute, in die wir investieren dürfen, die wir prägen dürfen, an denen wir was weitergeben dürfen. Das ist eine Gelegenheit, das, glaube ich, viel mehr Ewigkeitswert hat, als 85.000 Predigten zu hören. Ich komme zum Ende. Was ist dein Vermächtnis? Wie willst du leben? Das ist die Frage, die du dir stellen darfst. Wie willst du leben? Wie willst du deinen Alltag gestalten? Welche Werte sollen deinen Alltag prägen? Für wen übernimmst du geistliche Verantwortung? Welche Aspekte deines Glaubens möchtest du und kannst du weitergeben? Ich bin davon überzeugt, dass dieses Weitergeben, dieses Vermächtnis nicht in der Tat beginnt. Es muss praktisch werden. Aber ich glaube, es beginnt mit unserem Mindset, wie man so schön sagt, mit unserem Bewusstsein. Was ist wichtig? Worum geht's? Und dann hast du vielleicht auch so eine Pinnwand zu Hause. Dann heftest du dir irgendwo in deinen Alltag. Baust in deinem Alltag ein, dass du es wahrnehmen kannst, dass du Bezug darauf nehmen kannst, dass es dir immer wieder begegnet und du merkst, ach ja, stimmt, das ist mir ja wichtig. Darum geht's. Für die Person wollte ich beten. Also mach es jetzt schnell. Ich bete jetzt auch. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist und dass du das größte Erbe hinterlassen hast, das größte Vermächtnis. Nämlich das Leben in Ewigkeit, das Leben, was jetzt schon unter uns ist, das wahre Leben in Verbindung mit dir, allmächtiger Gott. Und ich danke dir von Herzen, dass du das geteilt hast, dass du es nicht für dich behalten hast. Oh, Edgy Badgy, ich habe den Tod besiegt, aber ihr müsst drinbleiben. Sondern dass du es für uns gemacht hast. Und dass darin der größte Wert liegt. Ja, und ich danke dir einfach für jeden, der das erfahren durfte in seinem Leben. Und ich bitte dich ganz besonders für die, die eigentlich immer noch danach suchen, die sich ausstrecken im Glauben, aber diese Gottesbegegnung, diese Erfahrung, dass du wirklich da bist und lebst, immer noch nicht erlebt haben in ihrem Leben. Dann begegne ihnen, Herr. Hey, du hast es verheißen und darauf stehen wir, wenn wir dich von ganzem Herzen suchen, dann wirst du dich finden lassen. Und für all die bitte ich dich, die das erlebt haben, wo der Same gepflanzt ist und aufgegangen ist, Herr, dass da ganz neue Leidenschaft reinkommt für dich. Dass du uns im Hier und Jetzt sein lässt. Ganz bei dir und ganz bei den Menschen. Dass du uns die Prioritäten klar ordnest, was ist wirklich wichtig, worum geht, was zählt. Dass du uns Menschen aufs Herz legst, für die wir geistliche Verantwortung übernehmen dürfen. Herr, ja, und dass du Hoffnung in unser Leben hineinsprichst. Dass du uns einen Doppelpunkt gibst, der ja nicht all diese Szenarien, all die Situationen, in denen wir leben, irgendwie klein macht oder kleinreden will, sondern einfach viel größer ist als all das. Weil du viel größer bist und weil bei dir immer alles möglich ist. Danke für deine Gnade. Groß ist deine Barmherzigkeit. Danke, dass wir das erleben dürfen und dass du dir nicht zu schade warst, dich auf den Weg zu machen für uns. Deswegen wollen wir dich jetzt loben und preisen, Herr. In deinem Namen. Amen.